Moin Moin und hallo meine lieben blau-weißen Fußballfans. Herzlich willkommen zurück bei 1912, dem SV Meppen Podcast. Lukas und ich sind zurück aus der Reha. Die war bitter nötig nach dem letzten Heimspiel und wir können jetzt drüber sprechen. Wir können drüber sprechen, was das für ein Spiel war gegen Saarbrücken.
Geht man auch in Kur wegen sowas oder ist Kur eher körperliche Gebrechen?
Kur ist ja quasi um dir halt seelische Entspannung, aber das tat ja schon körperlich weh.
Ach so, okay.
Da dulden mussten. Es war ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, fand ich.
Ja, stimmt. Aber deswegen machen wir erstmal die schönen Dinge. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die nette Einladung für nach dem Spiel.
Ja.
Wer sich noch erinnert, wir haben ja eine nette Biereinladung gekriegt. Ich konnte sie oder durfte sie annehmen. Du warst ja verhindert, leider.
Leider.
Und Jungs, ich danke euch. War sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen gerne wieder.
Genau, dann auch wir.
Auf jeden Fall auch wir, genau.
Dann schnauze ich keine Eltern an.
Möchtest du das noch ausführen oder aus dem Raum stehen lassen?
Besser ist, dass ich so im Raum stehe.
Okay.
Ja, wer Näheres wissen will, kann mich ja gerne mal anschreiben.
Ja, genau. Saarbrücken, ein Spiel, was mich im Stadion wirklich auch sehr, sehr gequält hat. Da hast du eigentlich schon recht, körperlich und seelisch hat es mich hart gequält, genau. Aber ehrlich gesagt war die Nacharbeitung auch nicht viel einfacher. Weil ich ging ja halt aus dem Stadion und mir war klar, das ist ein ziemlich schlimmes Spiel für alle Beteiligten und so. Und dann hörte man ja eigentlich noch viel Positives. Das einzig Positive, was ich daraus genommen habe, war halt keine Niederlage.
Genau, ein Punkt mitgenommen.
Ein 2-0 aufgeholt oder 0-2 aufgeholt. Ja, ist okay, ja, kann man festhalten. Ist ja auch so.
Etwas, was wir letzte Saison nie geschafft hätten, in Anführungsstrichen.
Du hast recht, glaube ich, ja. Ich glaube, ein 0-2 tatsächlich nicht aufgeholt. Wir haben einmal einen Rückstand zu einem Sieg tatsächlich umgemünzt. Das war aber 0-1 Rückstand sozusagen und auch bestimmt ein paar Unentschieden haben wir uns erarbeitet. Aber ein 0-2 aufgeholt haben wir nicht, das stimmt. Trotzdem, spielerisch ganz schlimm. Die erste Halbzeit ist wirklich fast indiskutabel. So, und dann gucke ich mir das Spiel halt nochmal an und denke mir so, okay, ich kann jetzt so ein bisschen nachvollziehen, warum Leute sagen, es ist kein so schlechtes Spiel, aber irgendwie auch wieder nicht, weil ich könnte zu jeder Meinung ein Ja-Aber anfügen, sozusagen. Also egal, was du heute sagst, ich kann dir immer widersprechen.
Ist das toll. Schön? Ja, also alles wie immer.
Alles wie immer, genau. Und eine Sache, die das war das Allerschlimmste eigentlich, das war, also neben dem Spiel, das war die Pressekonferenz, wo Uwe Koschinat, der Trainer von Saarbrücken, gesagt hat, Entertainment pur, für jeden Fußballfan was dabei. Oder so ähnlich, ne? Oder ein Fest für alle Zuschauer oder irgendwie sowas. Und ich denke mir so, nein, das ist ein Fest für niemanden gewesen. Weder ein Saarbrücken-Fan wird das gesehen haben und sagen, geil, 2-2 in Meppen gespielt. Nein,
ja, wenn man 2-0... 14 Minuten ja schon 2-0 geführt hat.
Genau. Ein Meppen-Fan wird das nicht sagen, weil er denkt sich, Alter, die erste Halbzeit, zumindest, also wie gesagt...
Nachdem du schon 2-0 hinten gelegen hast.
Ja, genau, da sagst du einfach, okay, Punkt mitgenommen, ja, aber Fußballfest ist es auch für den Meppner nicht gewesen. Und der neutrale Fußballfan hat einfach ein unfassbares Trümmerspiel gesehen.
Ich sag mal so, wenn ab der 83. Minute Proschwitz-Minute gewesen wäre, ja, dann vielleicht hätten wir über ein anderes Spiel gesprochen.
Ja.
Aber ist es ja nicht gewesen. Das war quasi nur der ausgleichende Gedanke da. Also das war ja auch bitter nötig, dass wir das zweite Türchen noch reinkriegen, denn das war halt...
Ja, hat sich nicht angedeutet, aber ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall verdient. Das kann man festhalten, ja. Ja, die erste Halbzeit, also es ging eigentlich noch gut los, fand ich. Also ich sag mal, bis zur ersten Chance von Saarbrücken
ging es gut los. Es ging gut los, die ersten 7 Sekunden.
Ja, 3 Minuten hätte ich jetzt gesagt. Ja. Weil da hatte Meppen auch wieder so ein bisschen wie Fair. Man will ja immer Fair so als... Also ich will das immer so als positives Heimspiel als Blaupause, wie ein gutes Heimspiel ablaufen muss, immer wieder ausbreiten und freue mich dann, wenn da Parallelen kommen, aber das ist jetzt leider immer die Ausnahme der Regel gewesen. Aber es ging einfach gut los, lange Bälle nach vorne, viele Standards erarbeitet und wenn man noch früh im Spiel ist, denkt man, ja, vielleicht klappt es ja heute mal, hat es natürlich dann nicht. Also wirklich innerhalb von 3 Minuten hatte man, glaube ich, 3 Ecken und einen Freischuss oder so und ja, dann nahm das Unheil seinen Lauf, wie man so schön sagt. Ja, weil dann, als Saarbrücken einmal angegriffen hatte, hat man schon gedacht, um Gottes Willen, was ist da jetzt schon wieder los? Also wir haben eigentlich diesmal wieder auf Viererkette umgestellt, da dachte man, okay, läuft alles ganz gut und auch diese Art Viererkette finde ich eigentlich ganz okay, wie man so, also dass man die Außen gehen wieder etwas mehr offensiv nach vorne, dafür wechselt sozusagen dann ein defensiver Mittelfeldspieler so in die Abwehr rein, um dann die Lücke zu schließen, haben wir dann also Dreier-, Vierer- und Fünferkette, je nachdem. Allerdings, nach der 7. Minute musste man natürlich wieder alles umwerfen, weil man da 0-1 zurücklag. Da kann man ja nicht seine vor dem Spiel angedachte Taktik so sozusagen umsetzen, weil dann ist ja schon wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, in diesem Fall quasi auch von uns selber. ja, gegen Saarbrücken haben wir es ja wohl drauf, dem Gegner ein Tor vorzulegen. Wer sich an das letzte Rückrundspiel erinnert, in Saarbrücken, da hat es Bünding ganz gut hingekriegt. Diesmal hat es Koruk hingekriegt. Ich gucke mir die Szene halt immer wieder an und denke mir so, Koruk ist nicht hundertprozentig alleine daran schuld. Nee. Auch ein Kuiper hätte vielleicht einen Schritt nach vorne gehen können, war aber wahrscheinlich so überrascht von diesem, ja, Pass, also fragt man sich ja auch.
Von diesem Pass in den leeren Raum.
In den leeren Raum, genau. Er war halt, Kuiper wird sich gedacht haben, okay, der Ball kommt nicht auf mich zu, der ist wohl nicht für mich und geht da dann auch nicht hin. Das
ja, wobei, also so viel bleiben wir fair und ehrlich und deswegen sagst du, dass es Koruk nicht alleine trifft. Er war jetzt halt auch nicht so, als wäre er 1000 Meter weg von Kuiper gewesen, ne?
Nee, also Kuiper
hätte einen Schritt hin machen können. Der hätte schon noch, genau, ein Schritt hätte gereicht, ein großer, und dann hätte er den Ball gehabt
halt. Richtig, ne? Richtig. Ja, aber er wird gedacht haben, okay, er wird wohl Putti oder Bünding hinter mir anspielen, weil sonst hätte er ihn mehr in den Fuß gespielt, weil Kuiper stand ja auch nicht bedrängt, er stand ja relativ frei. Also, wer die Szene nicht mehr ganz im Kopf hat,
aber guckt sich... schwachen Pass bei uns musst du halt auch mal rechnen.
Ja, das stimmt. Halt allerdings. Ja, das ist sozusagen die Regel, nicht die Ausnahme.
Schulterblick kann da Tore retten.
Ja, jedenfalls jetzt weiß ich nicht mehr genau, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Wer das Tor nicht mehr ganz in Erinnerung hat, wir haben quasi den Angriff von Saarbrücken schon abgewehrt, aber sonst natürlich auch die Highlights abgucken, da sieht man logischerweise auch. Den Angriff von Saarbrücken schon abgewehrt und Dombrovka spielt Koruk an, der sich auch wieder weit hat zurückfallen lassen, um dann ja diesen Kapitän Fepers auf Grimaldi zu spielen, der dann auch stark eingeschoben hat, sozusagen durch die Hosenträger von Erik noch, aber ja, da kam dann halt viel zusammen, ist ja halt auch leider ein guter Stürmer, muss man ja einfach mal neidlos anerkennen, gegen uns trifft er immer gerne, also egal ob Münster, Uerdingen oder 1860, gegen uns ist eigentlich immer ein sicheres Tor für ihn.
Das ist einer der drei. Kommt
immer gerne ins Amt.
Das ist auf meiner Top-3-Hassliste.
Ja, verständlich. Ja. Und dann 0-1 hat man sich schon gedacht, okay, 0-1 kann man vielleicht noch mit leben, kann man vielleicht noch mal gucken, wenn wir hier jetzt noch ein bisschen ja, gegenhalten, dann wird es was. Ging ja auch eigentlich ganz okay,
ja,
weiter.
Genau, ich meine, das Spiel war ja halt dementsprechend nicht gut genug. Du hast die ganze Zeit weitergezittert, denn also es ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie versucht, das Zepter in die Hand zu nehmen oder so, oder plötzlich ein geordnetes Spiel aufgelegt. Das ist ja tatsächlich alles erst so richtig in der zweiten Halbzeit passiert, wenn man mal so will. Und das hat einem auch schon so ein bisschen noch in die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Sollte sich ja auch bestätigen.
Ja, naja, wir müssen ja trotzdem noch eben anmerken, dass wir zwischen dem 0-1 und dem 0-2 halt immer noch eine gute Chance zumindest noch hatten. Guda in dem Fall war es dann, der ja, dann, wenn er das 1-1 gefallen wäre, hätte man vielleicht sagen können, jo, alles klar, jetzt haben wir wieder ein bisschen über Wasser oder Aufwind quasi. Allerdings, als das 0-2 gefallen ist, war für mich im Stadion klar, okay, das Spiel ist durch. Ja. Das wird ein Mannheim 2.0 oder so ähnlich zumindest. Ja,
ne? Vor allem in der 14. Minute halt schon, du rechnest ja schon aus, wie viele Tore kriegen wir jetzt noch?
Ja, so ähnlich, weil du weißt ja eigentlich, also du weißt ja auch, Saarbrücken, gutes Team. Und gerade das hat man ja auch gesehen, tat dem Saarbrücken-Spiel sehr gut. Wir standen sehr hoch, also wirklich extrem hoch. Also gerade die Außenverteidiger stehen sehr hoch und die Innenverteidigung war dann halt ein bisschen überfordert mit Lücken schließen. Da hat es dann, gerade auch wenn man sich das 2-0 nochmal anguckt, da haben zwei Pässe oder ein langer Ball einmal den Ball abgelegt und einen Pass sozusagen gereicht, um immer Raumgewinn zu haben. Also da ist echt unfassbar so. Wir arbeiten ja auch, wir haben ja relativ viel Ballbesitz in dieser Saison, sage ich jetzt, also würde ich jetzt sagen, ich weiß nicht, wie der Vergleich so ungefähr ist, aber das ist schon deutlich mehr geworden als letzte Saison. Allerdings ist der Raumgewinn von unserem Ballbesitz ziemlich schwach. Und so wie Saarbrücken das 2-0 rausgespielt hat, muss man einfach neidlos anerkennen, dass das großartig war. Alles in dem Sinn, also das ist fast noch schlimmer als das 0-1, weil da halt so ein komplettes Versagen war. Ich meine, so einen kapitalen Fehlpass hast du vielleicht mal, das ist ja aber nicht die Regel. Das ist im nächsten, das wird Koruk wahrscheinlich nicht nochmal passieren. Allerdings diese Art, wenn die ganze Abwehr so ein bisschen versagt und dann die ganze Defensivkette, dann ist das ehrlich gesagt ein bisschen bedenklicher. Deswegen, also gut, dass wie er das Tor macht, auch, dass er sich dann durchsetzt, ja. Nochmal Erik umkurvt und ihn dann einschiebt, das passiert auch wahrscheinlich nicht nochmal. Allerdings, diese Art der Entstehung war doch schon sehr bedenklich.
Sehr bezeichnend auch, ja.
Ja, und da stand es halt 0-2. Guras, ne, von dem, der Top-Scorer von denen, der das 2-0 gemacht hat, hat man ja auch gedacht, hoffentlich spielt er nicht, weil der hat zwei Tage wegen Fieber im Bett gelegen oder zumindest nicht trainieren können. Und das war dann halt bitter, 0-2. Auch so eine Art, diese Art Fußball haben wir letzte Saison auch am Anfang der letzten Saison gesehen. Da haben wir auch sehr viele Gegentore gefressen durch diese Art Pressing, sage ich jetzt einfach mal. Oder dieses hohe Stehen, das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, kein Pressing. Man läuft ja eigentlich keinen Gegner oder keinen Ball an.
Genau.
Man steht aber nur irgendwie hoch und schafft es nicht, die Räume dicht zu kriegen. Räume nicht dicht kriegen, das ist ja schon häufig gewesen diese Saison.
Tradition.
Eine liebgewonnene Tradition,
genau. Liebgewonnen kann ich nicht sagen.
Ja, ich weiß nicht, wenn man das immer wieder macht, muss es ja irgendwie was dabei sein.
Ja, aber lieb gewinnen muss ich es nicht.
Ja, schon richtig.
Ich hinterher auf den Boiler. Ich weiß nicht, ob du das so lieb gewonnen hast. Nee.
Ja, nach dem 0-2 muss man auch sagen, da hätte es auch nochmal 0-3 sofort fallen können. Also da habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist Kreisliga-Fußball. Nein, gut, nicht übertragen. Aber jetzt ist schlechter.
Im Stadion hast du diese Worte gesagt.
Nee, Kreisliga habe ich nie gesagt. Schlechter Regel, wir spielen die schlechte Regionalligist, habe ich gesagt. Und so war es in dem Fall auch, weil wir halt. Wir haben Saarbrücken halt komplett in die Karten gespielt, muss man da in dem Fall sagen. Also wir waren verunsichert, ne? Die hatten Spielfreude, das ist ja bei Mannheim genauso gewesen.
Ja, gut, und du führst 2-0, das nach einer Viertelstunde, klar, da hast du halt natürlich noch Bock und denkst hier, Schützenfestsaison geht los.
Ja, genau, und wir haben halt es nicht geschafft, halt Räume irgendwie zu schließen oder gefährliche Räume zu kriegen. Deswegen waren wir auch wieder auf Beihilfe, oder was heißt wieder, wir waren auf Beihilfe angewiesen. Und zwar Daniel Batz, muss man sagen. Also der Mann des Spiels, würde ich fast sagen.
Bester Meppner quasi.
Ja, genau. Meppen zeichnet ja bei Siegen und Unentschieden immer so den Spieler des Spiels aus. Und mich gewundert, dass Daniel Batz da nicht dabei ist, weil der hat sich auch gedacht, das gleiche wie wir uns im Stadion gedacht haben, hier passiert nichts mehr. Saarbrücken fährt das Ding locker nach Hause. Hat er sich auch gedacht, hat sich dann mal gedacht, okay, muss ich nicht im Tor stehen bleiben, kann ich einfach auch mal durch den ganzen Strafraum rennen und den Ball runterpflücken. Ich bin ja so ein geiler Typ. Also da hatte man gemerkt, da ist so ein heftiger Arroganzanfall. Also da war
Wichtige beim Pflücken ist halt immer, dass es noch festhält.
Ja, genau. Dann genau, er ist zum Ball hingelaufen. Also wirklich, das war am Ende der Strafraumkante quasi. Und da ist er dann, hat den Ball fallen lassen. Hemlern hat es geschickt gemacht, hat sich dann vor den Torwart geworfen, ich fast schon.
So halb um ihn rumgewunden, damit er unter ihm landen kann.
Genau, klarer Elfmeter, muss man sagen. Geschickt gemacht, aber trotzdem nicht diskutieren, dass das, also da muss man nicht diskutieren, dass das ein ganz klarer Elfer. Ja, und stark verwandelt von Tanku, muss man wirklich sagen. Also da
hat die richtige Ecke gehabt.
Genau, da hat man gemerkt, okay, das ist jetzt auch ein wichtiger, ist ja nicht so wie das 2-0 der Elfmeter gegen Ferl, wo man sagt, okay, egal was passiert, das Spiel haben wir gewonnen. Hier ist es jetzt so, wir kommen jetzt entweder zurück ins Spiel oder nicht, weil wenn wir den nicht gemacht hätten.
Entweder nehmt ihr jetzt als Motivationsfaktor oder
Und
geht ganz unten durch.
Richtig, und Tanku hat die Nerven behalten als Kapitän und auch stark verwandelt, Torwart verladen auch, aber auch sicher verwandelt. Ist nicht so, dass der halb hoch und nur drin war, weil der Torwart in die andere Richtung gesprungen war. Nein, den hätte er wahrscheinlich auch nicht gehabt, wenn er hingesprungen wäre. Und das finde ich gut, gerade in so einer Phase dann auch noch eben die Nerven zu behalten.
Genau, ein bisschen kaltschnäuzig sein,
hilft dann halt auch. Ne? Genau, das, was wir halt im Sturm die ganze Zeit vermissen, hat er da dann im trotzdem noch beibehalten, auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ja, das hat uns dann so ein bisschen zurückgeholt. Die erste Halbzeit war trotzdem noch ziemlich, ziemlich schwach. Also wieder Flanken, Standards, lange Bälle, generell Pässe waren scheiße. Also alles, was so hätte für Raumgewinn sorgen können, nichts. Also du hattest immer das Gefühl, wir haben den Ball, wir spielen uns den Ball so ein bisschen hin und her, da vergehen Minuten und Sekunden halt, ne, ohne dass irgendwie der Weg nach vorne gesucht wird, dann ist man mal vorne und ist der Ball halt weg.
Man muss auch sagen, ich finde, das Spiel ist auch insgesamt ein bisschen ruppiger geworden, nachdem wir den Elfmeter verwandelt haben. Mhm. Also Brücken hat sich da doch schon so ein bisschen mehr hinreißen lassen, auch mal nicht mehr auf die Fairplay-Medaille zu spielen, sagen wir mal so.
Ja, also der Schiedsrichter war ja an sich sowieso ein bisschen schnell an der Pfeife, sage ich einfach mal. Also,
das, finde ich, hat sich auch so erst in der zweiten Halbzeit ergeben. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat er das noch ziemlich ordentlich gemacht. Aber als er dann gemerkt hat, so, das wird hier krawalliger, da hat er dann auch mehr gesagt, so, Freunde, dann holen wir euch jetzt mal wieder auf ein Level runter.
Ja.
Ich glaube, das war halt so seine Intention dahinter, ehrlich gesagt. Auch mir ging es auch auf Keks, auf jeden Fall, so viel wie der nachher gepfiffen hat.
Ja.
Aber ich denke, dass da halt hinter war, boah, okay, das nimmt jetzt hier einen anderen Schlag an das Spiel, da habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich es lieber ein bisschen härter, vielleicht lassen wir es wieder sein.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, war, das war auch noch vor dem Elfmeter, ein Hämlein, der immer noch kämpft und Bock hat. Aber
Hämlein, also auch mittlerweile habe ich so das Gefühl, Entschuldigung, dass ich da gerade reingrätsche, aber der ist ja voll drin in der Mannschaft, der hat voll Bock auf Meppen und der hat auch voll Bock auf die Fans, der versucht auch uns immer aufzustacheln. Genau. So, come on!
Ja.
Richtig geil.
Guter Mann. Man merkt einfach, der war Kapitän bei Kaiserslautern und er nimmt, glaube ich, auch eine Führungsposition im Team ein. Bin ich mir ganz sicher. Ja,
also er hat offensichtlich auch wirklich Bock.
Und er hat auch gelernt. Letzte Saison war halt noch viel, ich glaube, da hat auch noch viel gedacht, ich bin eigentlich zu gut für Meppen. Ich bin ja immerhin Kaiserslauterner geworden. Jetzt hat er sich dem Team untergeordnet. Er hat ja auch wahrscheinlich Freunde im Team gefunden. Also Guda ist ja, ich glaube, er und Guda, das sind wohl Freunde wirklich geworden.
Gute Freunde.
Guder Freunde, genau.
Guder
Freund. Und deswegen ordnet er sich...
Ein guter Freund.
Deswegen ordnet er sich dem Teamgedanken unter, will aber auch eine Führungsposition einnehmen und lässt auch dieses Reklamieren mehr so sein. Macht das immer noch dieses geschickt Freistöße und Elfer rausholen und so weiter. Ist wahrscheinlich immer auch noch jemand, der auch immer noch gelbe Karten fordert, zum Beispiel, wenn er dann umgehauen wird und so. Aber das ist alles noch schon deutlich weniger geworden und auch deutlich angenehmer. Also das ist mir letzte Saison auch wohl auf den Sack gegangen in der Hinrunde.
Vor allem ist auch nicht mehr so viel.
Ja. Das weiß man nicht, ehrlich gesagt, weil da waren letzte Saison keine Zuschauer, die sind jetzt ja da und dann wird das vielleicht übertüncht. Also das will ich ihm jetzt noch nicht nehmen, dass er das nicht mehr macht. Das kann man jetzt schlecht beurteilen mit Menschen im Stadion, also mit mehr Menschen.
Ich richte mal meine Langziehohren auf ihn.
Ja, sehr gut, sehr gut. Bei Balle muss man sagen, ist es nicht weniger geworden. Den hört man ja trotz Zuschauern noch, aber vielleicht einfach ein lauteres Organ. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, genau, das ist mir so aufgefallen, auch in der ersten Halbzeit. Wenn er dann mal vorne war, hatte selten Unterstützung. Also das ist mir in einer Szene so aufgefallen, wo ihm das auch richtig auf den Sack gegangen ist. Er hat den Ball, er sich erkämpft, auch gegen zwei Leute, ja. Will dann auch noch vorne, kein Arsch kommt nach, da muss er abbremsen und dann verliert er den Ball natürlich wieder gegen ein oder zwei Mitspieler. Und da denke ich mir auch so, Jungs, was ist denn hier? Wie gesagt, das war noch vor dem 1:2. Man merkte aber schon, okay, da ist so ein bisschen Wille schon gebrochen beim SV.
Genau. Ich meine, wobei das Problem haben wir letztes Mal auch schon deutlich angesprochen, dass der Nachzug einfach nicht da ist. Dass die Leute nicht mit aufs Tor rennen. Und dann spielst du halt total platt und sowas. Da hatten wir auch so eine bezeichnende Szene in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch Koruk, der nach vorne gerannt ist.
Nee, das kann nicht in der zweiten Halbzeit gewesen sein, weil der wird ja in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Ja. Aber ich glaube, du meinst Fassbender, oder?
Fassbender. Also es ist auf jeden Fall so gewesen, der Junge ist nach vorne gerannt und hat dann halt schon kurz nach der Mittellinie abgebremst und das wurde halt lautstark beschieden von den Zuschauern damit, dass sie ein Unverständnis gezeigt haben.
Das war Guda in der ersten Halbzeit aber noch.
Das war noch in der ersten
Halbzeit? Das war in der ersten Halbzeit, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Das war noch auf das Tor der Saarbrücke, wo die Nord ist, ja,
auf jeden Fall. Wir haben ihm auf jeden Fall direkt beschieden. Was soll er machen?
Was soll er machen?
Ja, es ist wieder keiner nachgezogen, da vorne ist keiner. Er kann sich nach vorne setzen, zwischen sechs Leute ist der Ball halt auch
genau.
weg. Ja. Oder er hofft halt drauf, wenn er jetzt kurz abbremst, dass noch einer mitgeht.
Richtig, genau. Das ist genau die Szene. Ich habe auch noch zwei ganz schlimme Szenen im Kopf. Die sind in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit, wie gesagt, war deutlich besser. Zu dem Aber kommen wir aber gleich auf jeden Fall auch noch. Also die Szene, die du meinst, richtig, genau, es war gegen drei Leute und da wirklich der Unmut aus dem Zuschauer, wo du denkst, was, ja, alles, was du gesagt hast,
weiter
richtig.
Vorne stehen noch weitere Leute.
Ja, du kannst
doch sich mehr festfahren.
Er hat versucht, halt in den freien Raum zu gehen, das hat aber Saarbrücken halt geschickt gemacht, er konnte einfach auch nicht. Er hätte, wenn er den einen ausgetanzt hätte, wäre er durch gewesen. Ja, klar, aber ich meine, da waren halt noch zwei Leute mehr. Also wie gesagt, nee, durch ist falsch. Also wenn er den einen hätte stehen haben lassen, hätte er immer noch gegen zwei gemusst, hätte sich in eine bessere Position gelaufen. Ja, aber er musste halt abbremsen, den Ball etwas sichern und kein Arsch kommt nach. Und dann hat er den Ball trotzdem verloren, weil, ja, also oder er hat ihn zurückgespielt und dann nochmal wieder zurück und dann wieder ein langer Aufbau. Ja, ganz schlimm. Also was wir haben beim 2-0 bei Saarbrücken positiv gesagt haben, ne, langer Ball, Kopfball abgelegt, drei Leute kamen nach und haben dann das Tor gemacht, war da halt nicht. Guda war wieder komplett alleine vorne. Auch eine Szene, die mir noch einfällt, Koruk, auch unabhängig von seinem Fehlpass, überhaupt nie die Bindung zum Spiel gehabt. Nee. Selten, ich hab so viele Alibi- oder Joggingläufe gesehen, nee, jetzt einfach mal. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat nicht einer von uns so einen richtigen Sprint angesetzt. Abgesehen von Guda ab und zu mal. Aber ich glaube, sonst niemand so richtig. Und das ist so bedenklich, weil du einfach denkst, selbst wenn wir im Angriff sind, keiner zieht nach, sagtest du ja schon. Und dann denke ich so, ja, super. Dann stehst du wieder an der Strafraumgrenze und die Flanke geht wieder in die Arme des Torwarts. Alles haben wir schon gesehen. Und du denkst dir, wie soll hier noch ein Tor passieren? Ja. Das hat mich auch wieder so aufgeregt. Und diese eine Szene, der Saarbrücker Spieler läuft kurz hinter der eigenen Strafraumgrenze bis zum Meppener Strafraum. Koruk läuft hinter ihm und er läuft einfach nur. Er joggt da so nebenher, so begleitet ihn einfach nur. Ja. Nicht irgendwie ein aggressiver Antritt.
On the left.
Ja, so ähnlich, genau. Also wirklich.
Halt ohne vorbeilaufen.
Ja, und die anderen Meppner denken sich, soll ich jetzt hingehen, soll ich jetzt nicht hingehen? Weil die haben ja ihre Gegenspieler gehabt und du denkst da so im Stadion, ich habe mich so aufgeregt, ich habe gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein, wieso geht da denn keiner hin? Kuruk läuft einfach nur hinterher und dann muss man echt Glück haben, dass der Pass dann halt irgendwie scheiße war. Ja. Aber ich habe mich aufgeregt, habe gedacht, habt ihr keinen Bock mehr oder was? Dann lasst es einfach sein. Dann geht doch einfach rein in die Kabine und lasst den Saarbrückern das Spiel so gewinnen. Ey, das ist unfassbar gewesen. Also das war echt ganz schlimm. Und Kuruk, da war Kuruk wieder bezeichnet. Deswegen finde ich es gut, dass er in der Halbzeit ausgewechselt wurde, weil wenn man die Bindung zum Spiel nicht hat, wird das in der zweiten Halbzeit eigentlich auch nicht besser. Dann musst du halt wirklich dafür sorgen, dass er runter ist.
Es war ja klar, halt auch nachdem du aus der Kabine kommst, der Druck ist größer. Also was wird Rico anderes gesagt haben, außer ihr müsst drauf zugehen, ihr brauchen jetzt noch ein zweites Tor und noch eine Möglichkeit und ein drittes.
Ja, genau.
Da hast du noch mehr Druck, hast eh schon, ich sag jetzt mal ganz böse, versagt in der ersten Halbzeit.
Ja, vollkommen.
Und ist klar, dass der Druck dich dann übermannt und deswegen ist es auch richtig gewesen an der Stelle, wie du auch schon gesagt hast, dass er da rausgenommen wurde, Lukas Krüger. Hat ja dann das...
Ja, der kam ja später.
Kam der später?
Ja, Fassi kam rein für ihn und Fedel kam für Blacher.
Fedel kam für Blacher, so war das
auch. Richtig. Interessante Wahl, muss ich sagen. Also mir ist noch eine taktische... Ich
hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, morgen Fassbender musste unbedingt rein, weil wir einen brauchten, der schnell laufen kann, damit irgendeiner mal nach vorne mitgehen kann. Oder halt genau dieses, was du gesagt hast, Koruk-Job neben dem Gegner, halt nicht passiert, sondern Fassbender den Gegner überholt und versucht, den Ball abzunehmen.
Ja, es fehlt ja, ich will da Koruk nicht sagen, dass er keinen Bock hatte oder so, ne? Aber wenn du halt, der hatte eine Blockade, der hatte irgendeine Blockade im
Kopf. Aber wahrscheinlich nicht nur das. Ich meine, ich glaube, wenn wir hier ganz deutlich erkennen, dass da halt irgendwie kein Mitzug ist, dass deine Mitspieler irgendwie, dass das da vorne noch nicht harmoniert,
dann ist aber nicht der einzige gewesen,
sei dazu gesagt. Nein. Dann hast du selber aber irgendwie auch wenig Antrieb.
Ja. Dieses Joggen, da was mir da bei Kuruk in der Szene aufgefallen ist, war ja auch bei anderen, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, so einen richtigen Sprint selten der Fall gewesen. Und die Leute, die nicht nachgezogen sind, man hatte irgendwie dieser Wille, das alles zu drehen, das kam erst in der Halbzeitpause, wo halt, ich gehe mal ganz stark von aus, Rico halt die Kabine auseinandergenommen hat. Also der wird da rumgeschrien, da bin ich mir 1000% sicher. Genau, ist gerade erst neu, ne? Mir fällt auch noch Kuruk und Kolper ein, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen, das habe ich da auch vergessen. Wir haben ja gegen Osnabrück, waren wir ja sehr nah dran, da konnte man es ja perfekt sehen, ein langer Ball zu oder von Kolper und Kuruk und also Kuruk und Kolper waren sich sehr nah in der Szene und Kolper lässt den Ball durch und Kuruk geht halt nicht zum Ball hin und dann haben die sich auch so ein bisschen gesagt, was soll das jetzt? Also einer muss doch jetzt hier hingehen sozusagen. Also
einer muss Verantwortung
übernehmen. Und Kolpers Körpersprache gegen Kuruk dann bei dem Fehlpass war auch schon eindeutig. Ich weiß nicht, ob bei den beiden irgendwas noch nicht stimmt, so zusammenspielmäßig, weil auch Kolper wurde in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser oder was heißt ein bisschen, eigentlich deutlich besser und hatte ja auch entscheidenden Anteil am 2:2 gerade. Tja. Weiß ich noch nicht. Vielleicht braucht man da halt noch ein bisschen Zeit oder halt auch ein bisschen, ja.
Vielleicht ist es auch so, dass Kolper so ein bisschen das Gefühl hat, dass Kuruk ihm von seiner Position aus zu viel Verantwortung abnehmen würde. Vielleicht sieht Kolper sich selber eher so ein bisschen da
aktiver,
offensiver zu spielen.
Es ist gar nicht schlecht, diese Vermutung, weil ein Kolper ist ja auf der defensiven Mittelfeldposition eher der offensivere Typ.
Ja.
Und ein Kuruk lässt sich ja doch relativ tief fallen. Wenn man sich zum Beispiel das 0-1 nochmal erinnert, da war er ja halt tief in der eigenen Hälfte.
Und hat natürlich dann den Anspruch, komplett nach vorne durchzuboxen.
Ja, da muss man wirklich sagen, da stimmt halt irgendwas noch nicht. Viele Abstimmungsprobleme, diese Fehlpässe sind ja immer noch da. Die werden ja mal etwas besser, dann wieder deutlich schlimmer. Aber so ein Spiel ohne Fehlpässe und ohne wirklich, also auch wirklich gravierende Fehlpässe. Ich meine, Fehlpässe hast du immer, das ist klar. Aber dass du dann halt so viele...
So wenig, wie das bisher in dieser Saison sind, mag ich die auch gar nicht irgendwie anmonieren.
Ja, weiß ich nicht. Also hätte ich jetzt gesagt, die sind deutlich mehr als letzte Saison.
Nee.
Okay. Naja, gut. Vielleicht selektive Wahrnehmung, aber
irgendwie... Das ist das, weil das gerade frisch Erlebte natürlich mehr prägt als das, was vor einem halben oder dreiviertel Jahr war.
Ja, kann gut sein. Gut, Fedel wollte ich auch sagen, dass man Blacher rausnimmt. Interessant auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, hat er schon eine gelbe Karte gekriegt? Das ist ja irgendwie so, dass das Rico Schmidt-Ding, dass er dann denjenigen, der eine gelbe Karte hat, dann eher rausnimmt als...
die eigentliche Wahl.
Ja, die eigentliche Wahl, aber nee, hat er nicht. Der Blacher ist ja deutlich defensiver als Kolper und der Part, der auf der Bank den Blacher auch spielt, ist ja eher Egerer. Könnte jetzt natürlich sein, dass man halt gesagt hat, wir stellen so ein bisschen um, auch man hat ja auf Dreierkette wieder umgestellt und ein Jonas Fedel, trotzdem, dass er eher Innenverteidiger ist, ist aber meiner Meinung nach jemand, der deutlich bessere und aktivere, lange Bälle sozusagen auch ins letzte Drittel spielt, würde ich jetzt so sagen. Also Egerer kann den Spielaufbau auch sehr gut, das ohne Frage, aber Vedel spielte eigentlich die Pässe so nach dem Spielaufbau schon. Also setzt sich auch oft in die Offensive ein und diese Dreierkette, muss ich sagen, hat richtig gut funktioniert in der zweiten Halbzeit. Allerdings, jetzt kommt das Aber, man muss auch sagen, Saarbrücken hat auch sein Spiel geändert. Also radikal hat ihm das Spiel geändert. Ja. Die haben halt gemerkt, okay, nach dem 1:2, Hurra-Fußball ist nicht mehr. Das hat man auch das war auch ganz kleiner Bruch im Saarbrücken-Spiel, würde ich sagen. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so ganz, ganz große Chancen hatten sie danach eigentlich auch nicht mehr.
Die zweite Halbzeit ist ein bisschen flau abgelaufen für
Saarbrücken. Ja, aber ich glaube auch gegen Ende der ersten Halbzeit.
Das ist auch das, was uns direkt im Stadion aufgefallen ist, dass wir gesagt haben, die haben halt ihr Spiel auf jeden Fall defensiver aufgestellt.
Ja, genau.
Ruhiger aufgestellt.
Das ist so ein bisschen das Ding, wo ich mir dann noch nicht hundertprozentig sagen kann, wir haben jetzt ein unglaublich gutes Spiel gemacht, sondern eher, wir haben Saarbrücken sozusagen unser Spiel aufgezwungen oder wir haben deren Spiel, wir haben Haus her gespielt und wir haben quasi deren Spiel kaputt gemacht, was nur daraus bestand, zu kontern. Also ging um nichts anderes mehr, ging nie um Ballbesitz bei denen, es ging nur noch um, wenn wir den Ball haben, lang nach vorne und dann irgendwie versuchen, den vor das Tor zu kriegen, was in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert hat, weil wir damit
überfordert
und halt auch sehr, sehr hoch standen. Diese drei Innenverteidiger, auch ein Jonas Vedel hat mir auch sehr gut gefallen, weil der dann sich halt auch mal zurückfallen hat lassen. Balle war ja wieder in Innenverteidigung, was wir halt kritisiert haben, was nicht so gut funktioniert, war jetzt etwas besser.
Ja, das stimmt.
Man muss übrigens auch sagen, stimmt, das wollte ich vorhin auch noch sagen, in der ersten Halbzeit ist mir aufgefallen, wir haben ja auch Dombrovka in der zweiten Halbzeit rausgenommen für Jibi. Und in der ersten Halbzeit habe ich einen Dombrovka relativ häufig auch offensiv zentral gesehen. Das heißt, er hat seine linke Verteidigerposition oder offensive Verteidigerposition sehr, sehr häufig verlassen und hat sich auch offensiv in die Mitte eingeschaltet, was wir halt von Jibi auch schon kennen. Ne? Also Jibi hat es ja gegen Osnabrück gemacht und jetzt halt im Spiel auch. Das hat Dombrovka auch gemacht, war da aber relativ ungefährlich, muss man sagen. Das hat Jibi doch insgesamt besser gemacht, auch wenn er auch bisher noch kein Tor gemacht hat. Aber das ist auch so ein interessanter Kniff und das finde ich gut. Ich muss ehrlich sagen, diese Abwehr-Umgestaltung, die wir jetzt in der zweiten Halbzeit vorgenommen haben, finde ich sehr, sehr gut. Das kann man jetzt noch nicht sagen, das wird jetzt auf jeden Fall immer funktionieren, weil wie gesagt, wenn Saarbrücken wahrscheinlich, wenn es 1-1 gestanden hätte, bin ich mir sicher, dass Saarbrücken halt ein anderes Spiel hätte aufgezogen und dann weiß ich nicht hundertprozentig, ob diese Dreierkette immer noch standgehalten hätte. Jetzt war aber, also Saarbrücken hat wirklich zwei Gänge rausgenommen. Da müssen wir uns keine Illusion machen. Wir haben jetzt nicht unfassbar gut gespielt, weil wir haben immer noch das alte Problem, wir kommen bis zum Strafraum und nicht weiter. Selbst wenn wir dann...
Selbst wenn mal einer mitläuft.
Selbst wenn mal einer mitläuft, genau. Oder wenn es dann mal irgendeine... Also wir hatten jetzt zum Beispiel eine gute Chance durch Fassbender, da war ganz klar zu sehen, den hätte ein guter Knipser gemacht. Ja. Ne? Wir hatten diesen Spiel tatsächlich sogar Szenen, die mit einem Knipser... Oh.
Auch die
geklappt hätten.
Den Schuss, den Jibi hatte.
Ja.
Knipser hätte natürlich den auch verwandelt. Ich meine, da war jetzt ein bisschen Ziegenfuß dabei, ne? Aber gut.
Jibi nehme ich da aber ehrlich gesagt noch ein bisschen raus, weil Jibi ist halt kein Knipser, dafür ist er auch nicht da. Aber ich meine, wir hatten zum Beispiel auch Szenen.
Aber im Prinzip ist es ja auch nicht seine Aufgabe, in der Position zu sein,
wo er dann ganz, war. Ja, ganz genau. Aber wir hatten halt Spieler in der Box jetzt öfter mal. Also wirklich, Boxbesetzung war in der zweiten Halbzeit besser, in der ersten Halbzeit nicht vorhanden, gar nicht, also 0,0. In der zweiten Halbzeit doch tatsächlich einigermaßen gut. Und da ist mir halt diese eine Fassbänder-Szene aufgefallen. Auch ein schöner Pass von Kolper. Wie gesagt, Kolper auch besser geworden und konnte sich etwas offensiver einsetzen. Deswegen, also da muss man vielleicht mit Kok auch nochmal sprechen, dass er sagt, hier Junge, schön, dass du mitarbeitest, auf jeden Fall. Allerdings ist auch so ein bisschen so ein Dücker-Ding, weißt du? Dücker war ja auch nie so der krasse Mittelstürmer. Der hat sich auch immer sehr tief fallen lassen. Das hat er doch besser gekriegt als Koruk jetzt. Aber ich will auch jetzt noch nicht zu sehr auf Koruk reinhauen. Der hat jetzt 10 Spiele Zeit gehabt, ist noch nicht so viel drumherum so rumgesprungen jetzt. Ich würde ihn ehrlich gesagt auch für Duisburg mal austauschen. Ein Lukas Krüger hat durch gute Leistung auch mal verdient.
Die Startelf.
Auf der Startelf. Ich habe auch mal geguckt, er war einmal in der Startelf, nicht diese Saison, sondern letzte Saison, da auf den Außen. Deswegen eine Startelf für ihn als Neuner wäre neu. Haben wir das im letzten Podcast gesagt oder haben wir das irgendwann mal gesagt? Dass
Krüger von Anfang haben wir auf jeden Fall
von Anfang an, aber auch, dass er so körperlich ein bisschen zugelegt hat. Ja. Haben wir das gesagt?
Haben wir das im Stadion gesagt?
Nein, das haben wir auch
im Podcast. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, aber ich wusste, dass wir darüber gesprochen haben. Und das ist auch richtig. Und das ist auch wichtig. Hat man jetzt auch gegen Saarbrücken gesehen. Diese eine Yibi-Chance, die du angesprochen hast, die hat er ja auch mit seinem Körper sozusagen und mit seinem Kopfballspiel auch gut herausgespielt. Ja, genau. Ja, und das sind halt so Sachen, die qualifizieren ihn halt auch für die erste Elf. Und ich meine, was haben wir denn zu verlieren? Also, natürlich, ein Koruk ist, glaube ich, immer noch erste Wahl auf die gesamte Saison gesehen. Allerdings, wer in 10 Spielen noch keinen Scorerpunkt sammeln konnte, zwar immer auch, oder was heißt immer, aber auch mal gute Spiele gemacht hat, und der wird ja auch seine eigenen Zeiten kriegen. Das hat Rico ja auch immer klar gemacht, dass das jeder gebraucht wird. Und mit einem Koruk muss man jetzt sprechen. Man muss dieses Spiel aufarbeiten, damit er wieder Vollgas gibt im Training.
Vielleicht ist auch eine Joker-Rolle für einen Koruk auch mal eine gute Idee. Ich meine nämlich, dass er so als Joker, außer vielleicht mal 5 Minuten, um Zeit von der Uhr zu nehmen, noch nicht reingekommen ist. Und vielleicht hilft ihm das ja auch. Vielleicht mal 16 Minuten rein, wenn die Gegner sich platt gelaufen haben, dann kann er da vielleicht einstechen.
Das ist das auch, was ich dir im Stadion gesagt habe. Genau das würde ich nämlich vielleicht auch ganz gerne mal sehen. Lukas Krüger hat sich die Startelf-Position sicherlich immer verdient. Und Koruk, vielleicht steht er als Joker, genauso wie ich es auch gesagt habe. Könnte ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht erleichtert das auch Kolber das Spiel, wenn von Anfang an erstmal ein Krüger da steht. Vielleicht fühlt er sich dann auch wohler, vielleicht läuft das dann harmonischer. Ja. Muss man halt mal versuchen. Es muss ja nicht zwanghaft eine Sache zwischen den beiden sein, sondern halt eher so aus der Spielmechanik heraus, dass Kolber, genau wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, eigentlich so eingespielt ist, wie er es will, aber ein Koruk zu weit nach hinten läuft, ein Krüger bleibt vielleicht weiter vorne. Genau. Das gibt Kolper wieder Sicherheit im Spiel.
Ja,
und richtig. Wenn Koruk dann später kommt, dann stört ihn das vielleicht auch schon gar nicht mehr.
Ja.
Weil wenn man die Spielmechanik für das, jedes Spiel ist neu. Ne? Und wenn man die Spielmechanik für das Spiel dann erarbeitet hat, vielleicht läuft das dann so rum eventuell besser.
Genau.
Ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert.
Würde ich auch sagen, genau. Jetzt Duisburg ist vielleicht auch ein angenehmer Gegner, in Anführungsstrichen. Also die
sind ja auch ein bisschen... Vater geboren?
Ja, habe ich auch schon gefragt. Ich habe auch keine Antwort gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob das Dach noch ganz in Ordnung ist in Duisburg.
Aber Tanko hat geheiratet. Also
ist ja, schon länger her. Es hat auch nicht so viel gebracht bisher. Vielleicht hat er was auf den Weg gebracht, vielleicht ist das ja auch gut. Nein. Ja. Aber Tankula ist gut, dass du es ansprichst, fällt mir nämlich ein. Ich fand ihn ja in der ersten Halbzeit noch mit einer der besseren.
In der zweiten Halbzeit hat er gar nicht gemacht.
Ne? Also gefühlt hätte ich auch gesagt, er hat gar nicht mehr am Spiel teilgenommen. Stimmt natürlich nicht. Er ist nicht ohne Grund wahrscheinlich in der Kicker-Elf des Spieltags mit einer schwachen Wertung von 2,5 Note. Ist eher noch eine schwache Wertung, aber das ist halt so das Beste, was im Mapner-Spiel war. Ich glaube, zwei Leute hatten, Fassi hatte, glaube ich, auch noch eine 2,5 und wahrscheinlich erst sehr. Aber irgendwie fehlte da dann so ein bisschen die Bindung zum Spiel. Allerdings dadurch, dass dann ein Kolper mehr aufblühen konnte, in Anführungsstrichen, wurde es insgesamt das Spiel besser. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass ein Koruk und ein Kolper, das sind so zwei schon eher Alpha-Tiere, glaube ich. Mhm. Und wenn ein Koruk halt sein Spiel durchziehen möchte und das halt kontraproduktiv ist für das Kolper-Spiel, dann kracht das so ein bisschen zwischen denen. Also krachen in Anführungsstrichen, die werden sich nicht an die Google gehen, aber das knirscht oder knarzt so ein bisschen im Spiel.
Wie gerade ja auch schon gesagt, gerade am Anfang so eines Spiels, wo beide halt auch noch fit sind und beide halt auch noch ihre Wege gehen, die sie gehen sollen, dann stört das vielleicht in der Systematik. Wenn ein Kolper halt schon seit 70 Minuten auf dem Platz steht und Koruk dann als Joker für die letzten 20 Minuten kommt, dann ist er vielleicht auch ganz froh, wenn Koruk nochmal 20 Meter weiter läuft. Ne?
Ja.
Das könnte halt, ne? Also, es ist eine Überlegung wert, Rico.
Ich finde es auch immer eine Überlegung wert, vielleicht mit ein Balle oder ein Dombrovka vielleicht rauszunehmen und wieder ein Fädel vielleicht von Anfang an zu bringen. Hast du halt eher so drei Spielstarke, also ich würde ja Putti und Bünning, die kriegen dann die Aufgabe wirklich komplett in Verteidigung. Auch ein Putti und ein Bünning können ja auch das Spiel so ein bisschen öffnen, aber dann hast du quasi das Dreieck Fädel, Blacher und Kolper, die sich alle um spielöffnende Bälle, lange Bälle kümmern können, aber halt auch darum, also Kolper hat ein bisschen rausgenommen, aber Blacher und Fädel, die dann halt auch mal sich einer von beiden dann fallen lässt, damit der andere nach vorne geht und so weiter. Das fände ich ehrlich gesagt auch eine Überlegung wert, weil gerade ein Fädel hat mir echt sehr, sehr gut gefallen tatsächlich in dem Spiel.
Ich muss sagen, also ich nehme den halt noch nicht so viel wahr. Ich finde das gut, dass du den halt so siehst. Fußballerischen Welt geschieht da noch nicht so viel.
Nee, aber ich habe mir dann als überlegt, gerade auch bei der Auswechslung, habe ich gedacht, okay, nimm Blacher raus und er bringt Fädel. Habe ich dann überlegt, okay, stimmt, Fädel hat ja zum Beispiel auch gegen Zwickau einen sehr guten langen Ball gespielt, der dann zum 1-1 geführt hat. habe ich gedacht, okay, das wird wohl auch die Intention jetzt hier gewesen sein, dass man nicht einen Egerer bringt, weil ein Egerer ist eher dafür da, ein 1-0 für uns zu verteidigen oder halt ja, vielleicht auch ein Unentschieden, je nachdem, wie das Spiel gerade verläuft. Aber wir brauchen ja unbedingt ein Tor. Und dafür ist ein Egerer zumindest nicht so geeignet, anscheinend wie ein Fädel. Das, man muss ja überlegen, okay, er bringt einen Innenverteidiger und nimmt einen defensiven Mittelfeldspieler raus. Allein vom Papier her würde man sagen, okay, das ist eher die defensive Variante. Ja. Aber gerade ein Fädel hat ja, wie gesagt, bewiesen, und auch in diesem Spiel fand ich bewiesen, dass er halt gute, lange Bälle spielen konnte. Und das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Das nehme ich fast schon als Positivstes aus dem Spiel mit heraus. Und das ein Willi Evsejew.
So, ja, ich wollte gerade sagen, lass uns noch mal zu
Willi kommen. Wir müssen so generell sagen, alle Auswechslungen waren gut. Oder ja, alle Einwechslungen
haben gezündet, sagen wir so.
Genau, sagen wir es lieber so. Auswechslung nicht, aber alle Einwechslungen haben gezündet. Ein Fassbender hat frischen Wind gebracht. Ja. Auch jemand, der wahrscheinlich von der Bank etwas gefährlicher ist, weil wenn die Spieler sich auf ihn schon von Anfang an einstellen, genau, kann das halt auch so ein bisschen wie bei Koruk sein, ja, dass die ihm auf die Füße, dass man ihnen dann zwei Leute auf die Füße stellt, dass die dann sich entweder kaputt laufen oder halt keine Bindung, ja, zum Spiel kriegen.
Das und ist dann, das Problem. Ja. In der ersten Halbzeit, da kannst du dich halt dann so schnell noch auf so einen Spieler einstellen, der dann natürlich logischerweise in der zweiten Halbzeit auch schon die Kräfte etwas verloren hat. Und für einen Joker oder für die zweite Halbzeit ist so einer natürlich absolut Gold wert, der dann natürlich, ja, von A nach B noch in 3 Sekunden laufen kann.
Gerade ein Fassbender, genau.
Das ist wirklich genial. Und dann ist der Gegner da halt auch nicht drauf gefasst, hat seine Auswechslung gemacht oder Fassbender hat dann halt noch die Dullis da neben sich laufen, die halt schon 50% des Spiels hinter sich haben. Ne?
Ja, richtig, genau. Und ein Fassbender hat jetzt auch mehr den etwas zentraleren Job bekommen. Ist ja einer, wo wir auch immer gesagt haben, oder ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, du auch, dass der von außen halt immer kommen muss. Weil innen fehlt ihm noch so ein bisschen die Körperlichkeit,
die Taktik. Taktik auch.
Wie schlawenzig ich mich, was Tanku kann.
Das, was Tanku kann, genau, ja, genau.
Aber gut, das sind ja auch noch, ehrlich gesagt, zwei unterschiedliche Positionen. Das sind ja, der Stürmer ist ja da, der muss das ja nicht unbedingt auch da, aber jetzt hat er es wieder sehr, sehr gut hingekriegt. Also, wir haben ja dann umgestellt, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, auf 3-5-2. Das hat Rico auch im Interview gesagt. Im Stadion ist es mir auch wieder nicht aufgefallen, aber beim nochmal gucken und halt auch, ehrlich gesagt, weil er das gesagt hat, dann achtet man da ja drauf.
Man eher drauf, ne,
ja. Ganz genau ist das schon. Aber wie gesagt, ein Baller auch, was wir halt kritisiert haben, weil das halt einfach nicht funktioniert hat. Ich meine, es war gegen Osnabrück oder war das gegen Freiburg? Ich glaube, nee, es war gegen Freiburg, genau. War jetzt deutlich besser halt auch, wie gesagt, wenn sich ein Fädel dann zurückfallen lässt, konnte ein Balle sich auch mal wieder vorne einstellen, zum Beispiel, oder ein Blacher, war es dann auch in der ersten Halbzeit, wobei in der ersten Halbzeit war Balle auch noch deutlich mehr auf den Außen zu finden. Aber ich find's schön, jetzt Viererkette, wissen wir, klappt eigentlich, wenn es gut läuft, aber jetzt auch die Dreierkette spielt sich so langsam ein, ist halt auch ein etwas komplizierteres taktisches Werk. Allerdings, langsam fruchtet. Das ist ja Ricos Lieblingssystem, muss man ja einfach sagen. Er versucht es ja immer und immer wieder. Und wenn es dann halt funktioniert, ist gut. Weil wenn es nicht funktioniert, versucht es immer und immer wieder, dann wird das eine anstrengende Saison. Noch anstrengend.
Ja.
Ja, genau. Jibi kam dann noch rein und Evsejew dann auch für Dombrovka und Hämlein dann. Und zum Schluss halt noch Krüger. Und wie gesagt, die zweite Halbzeit müssen wir halt, wir haben jetzt viel Lobhubelei betrieben, müssen aber ehrlich sagen, die richtige Gefahr kam halt auch erst ab der 80. Minute. Auch als Krüger zum Beispiel erst reinkam. Die letzten 10 Minuten waren richtig gut.
Als du frisches Offensivmaterial gebracht hast.
Also ja,
da ist halt ein bisschen.
Ein Fassbender hat trotzdem gut gearbeitet. Auch ein Fädel hat über die ganze Zeit. Fassbender hat ja, wie gesagt, das ist ja die Szene, die wir auch beschrieben haben. Die macht er, wenn er einen Knipser macht, die. Er hat sie halt nicht gemacht. Ist halt nicht schlimm in dem Fall, weil er hat ja auch noch eine Torvorlage gegeben.
Ja.
Immerhin, das ist vielleicht auch was ein bisschen löst, dass er eine Torbeteiligung jetzt hatte. Aber ja, die 80. Minute danach wurde sehr gut, weil ein Krüger auch wieder gut Wind gebracht hat. Direkt auch schon auf Jibi aufgelegt. Das war diese eine Szene, die wir da auch schon beschrieben haben. Und das 2-2, muss man einfach sagen. Das war ein bisschen schönes Tor. Ein bisschen glücklich war es auch, muss man sagen. Also muss man auch sagen, Kolper, der sich da den Ball erst abluchsen ließ und dann den aber nochmal mit einer starken Grätsche erarbeitet hat und dann auf Jibi gespielt hat, der eine eher misslungene Flanke, wenn man nochmal guckt und guckt, okay, wen wollte er da anspielen, aber sie hat ja Fassbenders Kopf getroffen.
Da sollte es auch
hin. Und er wollte ihn auch in die Mitte legen, das sah man ihm auch an. Und dann hat Evsejew das einfach sehr kaltschnäuzig gemacht, stark auch, jemand, der immer mal, also sehr oft halt auf der Bank immer nur Platz findet und dann immer nur als Joker eingewechselt und auch öfter mal verletzt war.
Viel Kritik eingesteckt
hat. Und jetzt aber doch immer, wenn er reinkommt, doch frischen Wind bringt und auch gegen 1860 zum Beispiel, wo er von Anfang an gespielt hat, auch eine Torvorlage direkt hingelegt hat, ist auf jeden Fall einer, wo man jetzt keine Bauchschmerzen haben muss, wenn man jetzt einen Kolper oder Blacher rausnehmen muss. Nee. Obwohl wir das auch schon mal gesagt haben, wenn, zum Beispiel bei, beim Spiel gegen, ich glaube, was war nach Verl? War das Mannheim? Muss Mannheim gewesen sein, weil da haben wir ja ohne die beiden gespielt, glaube ich. Oder waren die auch, hatten die auch wieder Wunderheilung? Ist ja auch egal. Aber da dachte man, okay, das ist schon ein krasser Qualitätsverlust. Aber nein, jetzt funktioniert das eigentlich doch besser. Also er fügt sich auch immer besser in das doch schon neue Team ein. Ja. Und das macht mir ehrlich gesagt Mut für die nächsten Spiele. Aber man muss auch immer dazu behalten, das Spiel war halt, dass als das Momentum gerade kippte, da hat Batz uns geholfen mit seinem Batzer. Knaller, oder? Und wieder ein Spiel zurückgeholt. Torgefahr war halt immer noch sehr, sehr wenig, bis zur 80. Minute. Danach haben wir auch wieder so ein bisschen, es gab diesen ganz kleinen Moment, da wo auch schön wieder ein Konter gespielt wurde, oder schön langen Ball dann auf der Außen und der dann in die Mitte gelegt wurde, wo man gedacht hat, ey, das ist genau wie gegen Bayern 2 und wie gegen Uerdingen gewesen. Allerdings, er hat es dann halt nicht sollen sein, aber da war halt wieder sehr kurz in dem Moment des Aufblitzens, des Tempo SV Meppen, den wir so schwer vermissen, seit Jahren jetzt schon. Und ja, es hat jetzt für den Sieg nicht gereicht, wäre auch ein bisschen unverdient gewesen, muss man ehrlich sagen, hätte ich aber natürlich mitgenommen. aber ein 2-2 muss man halt die positiven Dinge sich behalten, dass es halt Saarbrücken ist, dass die halt Sechster oder Siebter waren und ein Spitzenteam ist und eine gute Offensivkraft hatten.
Am Ende des Tages war es auch leistungsgerecht.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt, wie gesagt, weniger halt, weil wir Saarbrücken, ich weiß nicht, ob wir Saarbrücken auf unser Niveau-Runde gezogen haben und sie dann damit geschlagen haben. Oder ob Saarbrücken halt wirklich sich nicht auf unser neues Spiel umstellen konnte. Man kann es positiv oder negativ sehen. Ich will es jetzt einfach gar, ich sage es einfach gar nicht, das kann ja jeder für sich selber sehen. Wir werden es jetzt gegen Duisburg sehen, wie wir daraus jetzt arbeiten können, wie wir daraus jetzt, ob wir daraus jetzt was gelernt haben, ob es jetzt wieder schlimmer wird, ob es genauso scheiße wird. Ein Duisburg ist ja auch eine Wundertüte, die gewinnen ja im Wochentakt immer, also die gewinnen ein Spiel, verlieren ein Spiel und so weiter. Gott sei Dank haben die heute Landespokal, das heißt, die verlieren am Samstag wieder. aber ja, da muss man jetzt gucken. Duisburg halt auch ein gutes Team.
Duisburg-Spiele am 2. Oktober haben wir gute Erfahrungen mitgemacht.
Ja, genau, das ist richtig gut. Und genau, dann in Duisburg, wir erinnern uns natürlich alle gerne an die Kleinsorge-Gala zurück. Ne? Wir erinnern uns nicht so gerne die letzte Saison zurück, wo wir in Duisburg gespielt haben. Da erinnere ich mich nur gerne zurück an das Pottbolzer-Crossover. Stefan und Mike. Ob's da wird es bestimmt noch eine Fortsetzung geben, wenn wir jetzt gegen die gespielt haben. Gegen Duisburger. Könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen, denke ich. Ja, aber wie gesagt, wir warten mal ab.
Genau.
Ich freue mich auf das Spiel. Ich bin da, du nicht?
Nee.
Aber gut, es sind noch Karten da. Könnt gerne auf www.sv.de gucken. Da kann man Karten kaufen. Es gibt kein 2G, es gibt nur 3G, es gibt keine Kontaktverfolgung. Es gibt zwar nur Sitzplätze, allerdings zu Stehplatzpreisen, würde ich mal sagen.
Oh, okay.
Finde ich sehr gut, finde ich sehr nett auf jeden Fall, dass man da dann auch dann denkt. Ich gehe davon aus, dass die aktive Fanszene des Ultras wieder dabei sind. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin immer gerne in Duisburg. Ist ein schönes Stadion.
Auf jeden Fall.
Eine schöne Mannschaft, coole Fans. Wird auch ein schönes Spiel, hoffe ich. Und hoffentlich mit dem glücklichen Ende für uns. Wäre der erste Auswärtssieg für uns. Und das wird auch mal Zeit langsam. Ja, deswegen. Und wir hoffen, dass Krüger starten darf.
So ist es.
Einfach mal eine kleine Änderung. Das ist dann, wie gesagt, nicht Koruk wegen seiner etwas schwächeren Leistung jetzt bestrafen, sondern halt Krüger für seine guten Leistungen belohnen. Ja. So muss man das dann sehen.
Genau. Ja, und ob man wirklich auf uns hört,
ob ihr das richtig erfahrt steht, ihr
dann in der nächsten Folge.
Richtig.
Wenn wir das Duisburg-Spiel besprechen.
Genau. Kommen wir jetzt noch zu den SVM-Frauen.
Achso, ja. Ach, wolltest du das doch?
Ja, wollte ich
doch. Ja, okay. Ja,
oder wollen wir das auslagern?
Nee, du hattest ja selber angepriesen.
Ja,
lass uns das lieber schnell eben runterreißen.
Ist auch, ist wieder ein bitteres Pokal aus gewesen, ja. So wie es in Meppen jetzt Tradition hat, offensichtlich gegen Höherklassige. Es war ja die zweite DFB-Pokalrunde für uns. Wir haben das erste Spiel gegen den Magdeburger FFC souverän 3-0 gewonnen. Die war noch unterklassig sozusagen, Regionalliga Nordost wahrscheinlich. Und jetzt kam die SGS Essen mit drei Ex-Meppnerinnen. Ich wusste ehrlich gesagt nur von zweien, von Vivian Endemann und Maike Behrensen. Ja,
nach dem Spiel wusstest du von
der nach dem Spiel wusste ich von drin, Elisa.
Danke, Preuß. Roger, noch für die
Info. Ja, für die Insider-Info, genau. Obwohl, Insider war es nicht. Es waren einfach nur die Trottel, die es nicht wussten.
Ja, er hat uns daran erinnert.
Elisa Senz, auch bis 2019 beim großartigen Aston Meppen gespielt. Und dann zu der SGS Essen gewechselt. Ja, ein Spiel wieder bei Union, ne? 286 Zuschauer. Ah ja, das Spiel gegen Saarbrücken war natürlich ausverkauft, zumindest von der Heimseite aus. 270 Saarbrücken aber noch da.
Ja,
war noch eben hinzugefügt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, aber dann im Waldstadion auch nette Gesellschaft gehabt, auf jeden Fall, mit denen wir da standen. Das hat auch Spaß gemacht. Schönen Gruß an alle. Und ja, das Spiel war. Die erste Halbzeit würde ich noch sagen, gut von uns. Mhm. Hatten allerdings eine richtige Glücksszene, aber wir haben auf jeden Fall deutlich dagegen gehalten, gegen die höherklassigen Essenerinnen. Haben auch unsere Meppnerinnen quasi aus dem Spiel genommen. Also von Maike Behrensen und Vivian Endemann kam nicht so viel, obwohl Behrensen auf außen natürlich immer gut Druck gemacht hat. Aber richtig viele Torchancen konnten sich nicht herausspielen. Wir hatten wieder unser Meppen-Männerspiel so ein bisschen. Also, dass wir halt die gute Bälle, spielöffnende Bälle hatten, allerdings wenig Schüsse aufs Tor gekriegt haben. Also ich weiß gar nicht, ob wir eine richtige Torchance hatten, also auf jeden Fall keine richtig gefährliche. Aber ehrlich gesagt ist das ja auch nicht unbedingt unsere Aufgabe jetzt. Also klar, ein Tor musst du schießen, das ist logisch, sonst kommst du nicht weiter. Aber es war erstmal das Motto, Bälle verhindern, dass sie in unsere Reihen kommen und auch auf unser Tor kommen. Das hat Meppen sehr, sehr gut gemacht, bis kurz vor der Halbzeit. Also da muss man Meppen auch einfach sagen, sehr, sehr naiv gehandelt. Also Meppen hat oder wurde gefoult, ich glaube Alexander Emmerling war es, die gefoult wurde. Und Meppen hat das Spielen eingestellt. Weil sie gedacht hat, okay, der Schiri pfeift wohl, oder die Schiedsrichterin pfeift wohl, und nein, hat sie nicht. Da muss man natürlich sofort weitermachen, aber nein, hat man nicht. Und dann stand Essen komplett blank vor unserer Torfrau, vor unserer Torhüterin, und die aber stark pariert hat, und Essenerin auch ein bisschen Unvermögen, also wenn sie den Kopf hochgenommen hätte und eben den Ball quer gelegt hätte, hätte sie ihn locker einschieben können.
Das ist nämlich das, was gewesen ist, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ich muss eben einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ich dachte, du sagst jetzt noch was, deswegen dachte ich, kann ich das die Zeit nutzen, um einen Schluck zu nehmen. Nee, aber genau, das wäre es gewesen. Ich glaube, dann stand es 1-0 und kurz vor der Halbzeit wäre natürlich wieder ein schöner Zeitpunkt gewesen.
Psychologisch sehr wertvoll.
Sehr wertvoll, Tour. Definitiv.
Das schießt. Heute wieder schießen.
Ja, aber ja, dann war das Spiel quasi, ja, also die Halbzeit war dann rum, logischerweise. Die zweite Halbzeit wurde deutlich schwächer, also von beiden Seiten auch.
Deutlich, ja, beide Seiten. Man merkt, die durfte schon so ein Stück weit raus, man hatte schon viel Kampf gesehen.
Genau, in der ersten Halbzeit. Auch die Essenerin, muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, dass wir nur platt waren, nein, auch die Essenerin waren sehr platt. Die waren zwar noch, waren in der zweiten Halbzeit deutlich überlegener als in der ersten Halbzeit. Da haben wir es nicht mehr ganz so gut geschafft, auch hinten raus zu verteidigen. Auch durch die Wechsel dann nicht, kamen nicht mehr viel Entlastung. Auch keine Umstellung irgendwie so, aber es ist halt auch schwierig gegen so einen höherklassigen Gegner. Das ist halt, wenn man jetzt auf die Liga und auf das DFB-Pokalspiel in der ersten Runde guckt, ging es halt immer, da konntest du halt immer noch ein bisschen umstellen und dann neue Kräfte bringen. Hier musste man halt mit Mann und Maus verteidigen.
Ja.
Und das hat halt bis zur 92. Minute ganz gut funktioniert. Man hat sich halt wirklich schon auf, man war vom Kopf her einfach schon in der Verlängerung. Das muss man sich jetzt einfach eingestehen, dass das halt so war. Weil Elisa Senz hat, ja, also wenn ich die Szene noch richtig im Kopf habe, ist sie halt wirklich durch drei Abwehrspielerinnen locker durchmarschiert und hat den Ball dann eingenetzt. Also muss man einfach sagen, das war herausragend gespielt. Sie hatte noch die Spritzigkeit im Kopf, die uns halt in der Szene gefehlt hatte. Ist ja bei den Männern gegen Hertha auch so ein bisschen der Fall gewesen. Da warst du halt auch nicht mehr hundertprozentig da bei dem Eckball und hast dann das Ding eingenetzt bekommen. Und das war jetzt bei den Frauen leider ganz genauso. Im Endeffekt bleibt halt das Positive, das hat hier Theo auch im Interview dann oder in der Zeitung habe ich es gelesen gesagt, daran reifen wir auch, daraus lernen wir, dass das halt nicht nochmal passiert. Ist jetzt auch wichtig, ehrlich gesagt, weil jetzt kommt auch noch wieder ein starker Gegner am 3., also am Sonntag, das Spiel nach Spielsburg, Leipzig, genau, Raba, Rasenballsport, kommt zu uns. Tabellenzweiter, die werden, ja, ich weiß nicht, ob ich sage, ein ähnliches Niveau. Ich glaube, die sind im Pokal auch ziemlich untergegangen. 4-0, aber auch gegen die Bundesliga.
Der Pokal hat ja schließlich auch mal seine eigenen Gesetze.
Das ist richtig, aber das ist halt ein Spiel auf Augenhöhe. Das ist halt auch der erste heftige Prüfstand diese Saison in der Liga. Mhm. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns da, wie wir da taktisch, spielerisch gegenhalten werden.
Ja.
Auch eine Ex-Mappnerin, Vicky Krug, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, irgendwann mal, als wir über die Frauen geredet haben. Keine Ahnung, ob sie da regelmäßig spielt. Bei uns hat sie immer regelmäßig gespielt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie auch da eine Stammposition einnehmen kann. Aber wir sind immer noch Favorit, definitiv. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Wir sind Tabellenführer, ungeschlagener Tabellenführer bisher. Und Leipzig durfte einmal schon den Sieger, den Platz als als Niederlage, wollte ich schon sagen. Also mit einer Niederlage verlassen.
Der gute alte Niederlage.
Genau. Und da freue ich mich schon drauf. Richtig Bock auf jeden Fall. In der Hensch Arena jetzt auch, weil die Männer ja auswärts spielen. Da kann ein Spiel am Wochenende ruhig auch in der Hensch Arena gespielt werden. Und das belastet den Rasen nicht zu sehr. Ich bin zwar immer gerne im Waldstadion, aber irgendwie doch zu Hause ist es doch immer noch am schönsten.
Zu Hause ist am schönsten. Am schönsten ist es zu Hause,
genau. Genau. 5 € kostet die Karte. Also wer da Sonntagmorgen um 11 geht es allerdings schon los. Bock hat, der darf gerne mal vorbeikommen. Das wird ein gutes Spiel, das verspreche ich euch. Wenn nicht, dann dürft ihr euch bei mir melden, dass es kein gutes Spiel war. Aber
Lukas erstattet dann die Karten.
Das nicht, aber trotzdem, guckt euch das Spiel gerne an, sonst kann man es euch auch im Stream, glaube ich, angucken. Die zweite Frauen-Bundesliga kann man ja kostenlos im Stream gucken. Beim Pokal war es leider nicht so, da hat Sky die Rechte und hat ein Spiel gezeigt. Die sollen sie auch wenigstens alles zeigen dann, aber ging nicht. Aus Gründen, keine Ahnung, aber gut. Gegen Leipzig, ich freue mich drauf und hoffe, dass wir da auch als Sieger vom Platz gehen. Und dann sieht das in der Liga schon sehr, sehr gut aus, denn Mission Wiederaufstieg steht definitiv über dem Pokalwettbewerb.
Auch über dem blöden Pokal, genau.
Genau.
Ja, gut. Dann war es das für heute.
Genau. Freuen wir uns auf Duisburg, freuen wir uns auf Leipzig, freuen wir uns auf 6 Punkte dann sozusagen.
Und dann hören wir uns wieder.
So sieht's aus.
Bis dann.
Ciao.